Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde im Jahr 1883 geboren. Mein Name ist Gabrielle Bonheur Chanel. Doch die Welt sollte mich später nur noch unter einem anderen Namen kennen, Coco. Ich kam in Saumur zur Welt, einer kleinen Stadt in Frankreich. Meine Geburt war nicht der Beginn eines privilegierten Lebens. Ganz im Gegenteil. Ich wurde in Armut geboren. Mein Vater war Hausierer, ständig unterwegs, immer auf der Suche nach dem nächsten Geschäft. Meine Mutter war erschöpft vom Leben, von der Arbeit, von den vielen Kindern. Ich war eines von mehreren Geschwistern und wir hatten wenig, sehr wenig. Meine Kindheit war geprägt von Entbehrung. Es gab keine Sicherheit, keine Stabilität, keine Geborgenheit, wie man sie sich vielleicht wünschen würde. Stattdessen lernte ich früh, was es bedeutet, sich durchzuschlagen. Meine Mutter starb, als ich noch ein Kind war. Dieses Ereignis veränderte alles. Mein Vater, überfordert und vielleicht auch unfähig für uns zu sorgen, brachte mich und meine Schwestern in ein Waisenhaus. Es war ein kalter Ort, geführt von Nonnen. Ein Ort ohne Wärme, ohne Zärtlichkeit. Aber es war auch ein Ort, an dem ich etwas lernte, das mich mein ganzes Leben begleiten sollte. Disziplin. Dort begann ich zu nähen. Die Nonnen brachten uns bei, mit Stoff zu arbeiten, sauber, präzise, ohne Fehler. Jede Naht musste sitzen, es gab keine zweite Chance. Es war streng, aber es formte mich. Ich entwickelte ein Auge für Linien, für Formen, für Schlichtheit. Ohne es damals zu wissen, legte ich dort den Grundstein für alles, was später kommen sollte. Ich lernte auch etwas anderes. Unabhängigkeit. Niemand würde mir etwas schenken. Niemand würde mich retten. Wenn ich etwas erreichen wollte, dann musste ich es selbst tun. Das Waisenhaus war hart, aber es gab mir Struktur. Und vielleicht war genau das mein Vorteil. Während andere Kinder träumten, lernte ich, wie man überlebt, wie man sich anpasst, wie man aus wenig etwas macht. Doch tief in mir war mehr. Ich wollte nicht dort bleiben. Ich wollte nicht dieses Leben akzeptieren. Ich wollte hinaus in die Welt. Ich wollte mehr sehen, mehr sein. Als ich älter wurde, verließ ich das Waisenhaus und begann, mein eigenes Leben aufzubauen. Ich arbeitete zunächst als Näherin. Es war kein glamouröser Job, aber ich war gut darin. Sehr gut sogar. Ich verstand Stoffe, ich verstand Schnitte und ich begann langsam zu begreifen, dass Mode mehr sein konnte als nur Kleidung. Sie konnte Ausdruck sein, Freiheit, Macht. Doch zu diesem Zeitpunkt war ich noch weit entfernt von Ruhm oder Erfolg. Ich war nur ein junges Mädchen mit einer schwierigen Vergangenheit und einem starken Willen. Aber genau dieser Wille sollte mich dorthin bringen, wo niemand aus meiner Welt jemals hingekommen war. Ich war nicht reich. Ich war nicht angesehen. Aber ich hatte etwas, das viele andere nicht hatten. Ich hatte nichts zu verlieren. Und genau das machte mich gefährlich. Als ich das Waisenhaus verließ, begann mein Leben wirklich. Kein Schutz mehr, keine Regeln der Nonnen. Nur ich und die Welt. Ich fand Arbeit als Näherin. Es war ein ehrlicher Beruf, aber keiner, der große Träume erfüllte. Ich nähte Kleidung für andere, verbesserte Kleider, reparierte Stoffe. Ich war präzise, schnell, zuverlässig. Doch tief in mir wusste ich, das ist nicht mein Ziel. Ich wollte nicht mein Leben lang für andere arbeiten, also suchte ich nach mehr. Abends begann ich, einen anderen Weg zu gehen. Ich trat in kleinen Cafés und Lokalen auf. Ich sang. Es war keine große Karriere, keine großen Bühnen, eher einfache Orte. Verraucht, laut, voller Männer, die Ablenkung suchten. Doch genau dort begann sich etwas zu verändern. Dort bekam ich meinen Namen. Ich sang Lieder, darunter eines mit dem Titel Quicavu Coco. Die Menschen begannen, mich so zu nennen. Coco, ein Name, der blieb. Ein Name, der stärker war als mein eigener. Gabrielle verschwand langsam. Coco entstand. In dieser Zeit lernte ich auch Männer kennen. Männer mit Geld, Einfluss, Möglichkeiten. Männer, die Türen öffnen konnten, die mir sonst verschlossen geblieben wären. Ich verstand schnell, wie diese Welt funktionierte. Beziehungen waren nicht nur Gefühle, sie waren Chancen. Ich nutzte sie. Nicht aus Naivität, sondern aus Klarheit. Ich wusste, dass ich alleine kaum eine Chance hatte, aus meiner Situation auszubrechen. Also nahm ich, was sich mir bot, und machte mehr daraus. Einer dieser Männer war Etienne Balzan, ein wohlhabender Mann, der mich in eine völlig neue Welt einführte. Plötzlich war ich umgeben von Luxus, von Reichtum, von Menschen, die in einer anderen Realität lebten. Pferderennen, elegante Kleidung, feine Gesellschaft, all das war neu für mich. Doch ich beobachtete genau. Ich sah die Frauen. Ihre Kleider waren schwer, einengend, unbequem. Korsetts, enge Schnitte, unnötiger Prunk. Sie wirkten gefangen in ihrer eigenen Mode. Und ich dachte mir, das muss anders gehen. Ich begann für mich selbst Kleidung zu verändern. Schlichter, bequemer, freier. Ohne zu wissen, dass genau das später meine größte Stärke sein würde. Ich war noch keine Designerin, noch keine Unternehmerin. Aber ich begann zu verstehen, was Stil wirklich bedeutet. Es geht nicht darum, sich zu schmücken, es geht darum, sich selbst zu befreien. Diese Erkenntnis war der Anfang und sie sollte alles verändern. Mein Leben begann sich zu verändern, als ich erkannte, dass ich nicht nur Teil dieser Welt sein konnte. Ich konnte sie mitgestalten. Die Zeit mit Etienne Balzan öffnete mir Türen, doch wirklich entscheidend wurde ein anderer Mann, Arthur Boy Keppel. Er war anders. Ambitionierter, klüger, moderner. Er sah etwas in mir, das andere übersahen, und er gab mir die Möglichkeit, meinen eigenen Weg zu gehen. Mit seiner Unterstützung eröffnete ich mein erstes Geschäft. Es war kein großes Modehaus, kein imposanter Laden. Es war klein, unscheinbar. Aber es war mein Anfang. Ich begann damit, Hüte zu entwerfen, schlichte Hüte, ohne überflüssige Verzierungen, ohne schweren Schmuck. Anders als das, was die Frauen damals trugen. Und genau das machte den Unterschied. Meine Hüte fielen auf. Sie waren elegant, aber einfach, modern, aber tragbar. Frauen begannen sie zu kaufen. Zuerst zögerlich, dann immer mehr. Ich verstand schnell. Ich hatte etwas getroffen, das die Zeit brauchte. Ich hatte einen Nerv getroffen. Ich arbeitete unermüdlich, Tag und Nacht. Ich beobachtete, lernte, passte an. Jeder Fehler war eine Lektion. Jeder Erfolg ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Mein Geschäft wuchs. Bald reichten Hüte allein nicht mehr. Ich begann, Kleidung zu entwerfen. Auch hier blieb ich meinem Prinzip treu. Einfachheit, Klarheit, Funktionalität. Während andere Designerinnen und Designer auf opulente Kleider setzten, ging ich in die andere Richtung. Ich nahm den Frauen etwas weg und gab ihnen damit mehr. Weniger Stoff, weniger Zwang, weniger Einschränkung. Mehr Bewegungsfreiheit, mehr Selbstbestimmung. Meine Designs waren nicht nur Mode, sie waren eine Haltung. Langsam, aber sicher sprach sich mein Name herum. Coco Chanel, die Frau, die Mode anders denkt. Die Frau, die sich nicht an Regeln hält. Die Frau, die ihren eigenen Weg geht. Ich war noch nicht am Ziel, aber ich war angekommen, in meiner eigenen Welt. Und ich war bereit, sie zu erobern. Ich hatte meinen Platz gefunden. Doch ich wollte mehr als nur dazugehören. Ich wollte verändern. Die Mode meiner Zeit war ein Käfig. Frauen waren eingezwängt in Korsetts, schwere Stoffe, unnötige Verzierungen. Kleidung war kein Ausdruck von Freiheit, sondern ein Symbol von Kontrolle. Ich sah das und ich lehnte es ab. Ich begann, Kleidung zu entwerfen, die anders war. Ich nahm einfache Materialien, die zuvor kaum Beachtung fanden. Jersey zum Beispiel. Ein Stoff, der eigentlich für Unterwäsche gedacht war, weich, flexibel, bequem. Für viele war er zu schlicht, zu gewöhnlich. Für mich war er perfekt. Ich machte daraus Mode. Meine Kleider waren leicht, beweglich, befreiend. Frauen konnten plötzlich atmen, sich frei bewegen, gehen, ohne eingeschränkt zu sein. Es war eine stille Revolution. Aber eine, die man spüren konnte. Ich entfernte das Überflüssige. Keine schweren Stickereien. Keine engen Schnitte, keine Zwänge. Stattdessen klare Linien, schlichte Eleganz, zeitlose Formen. Ich wollte keine Kleidung, die Frauen versteckt. Ich wollte Kleidung, die sie zeigt. Und sie verstanden es. Immer mehr Frauen wandten sich meinen Designs zu. Sie wollten nicht länger gefangen sein. Sie wollten modern sein, unabhängig, stark. Und meine Mode gab ihnen genau das. Ich entwarf nicht nur Kleidung. Ich veränderte, wie Frauen sich selbst sahen. Plötzlich war Schlichtheit kein Mangel mehr, sondern Stil. Bequemlichkeit war kein Zeichen von Nachlässigkeit, sondern von Selbstbewusstsein. Ich hatte etwas ausgelöst. Mein Name wurde bekannter. Mein Einfluss größer. Paris begann, über mich zu sprechen. Und nicht nur Paris. Meine Ideen verbreiteten sich langsam, aber unaufhaltsam. Ich hatte kein Interesse daran, Trends zu folgen. Ich wollte sie setzen. Und genau das begann ich zu tun. Die Welt der Mode war nicht mehr dieselbe. Und ich auch nicht. Ich hatte die Mode verändert. Doch ich wollte mehr als Kleidung. Ich wollte etwas schaffen, das unsichtbar ist. Und trotzdem bleibt. Ein Duft. Parfum war damals etwas Vorhersehbares. Blumen, einzeln, klar erkennbar. Rosen rochen nach Rosen, Jasmin nach Jasmin. Es war simpel, zu simpel. Ich wollte etwas anderes. Ich wollte einen Duft, der nicht nur riecht, sondern wirkt. Ein Duft, der nicht sofort greifbar ist. Ein Duft, der eine Frau begleitet, ohne sie zu definieren. Ich arbeitete mit einem Parfümeur zusammen, Ernest Beau. Gemeinsam entwickelten wir etwas Neues. Keine einzelne Note, sondern eine Komposition. Komplex, vielschichtig, modern. Er zeigte mir mehrere Proben. Ich wählte Nummer 5. Es war keine zufällige Entscheidung. Die Zahl 5 begleitete mich. Sie war für mich ein Symbol. Klar, einfach, direkt. Genau wie ich es mochte. So entstand Chanel Nummer 5. Doch nicht nur der Duft war anders, auch der Flakon. Während andere Parfums in verschnörkelten, dekorativen Flaschen verkauft wurden, entschied ich mich für das Gegenteil. Eine klare, schlichte Flasche. Rechteckig, ohne unnötigen Schmuck. Reduktion als Statement. Der Duft wurde ein Erfolg. Schnell. Frauen liebten ihn. Und nicht nur sie. Chanel Nummer 5 wurde mehr als ein Parfum. Es wurde ein Symbol. Für Eleganz. Für Selbstbewusstsein. Für etwas, das man nicht sehen, aber fühlen kann. Ich hatte verstanden, dass Stil nicht nur sichtbar ist, er ist auch spürbar. Mit diesem Duft baute ich meine Marke weiter aus. Ich war nicht mehr nur Designerin, ich war Unternehmerin. Meine Ideen wurden zu Produkten, meine Produkte zu Ikonen. Chanel war kein Name mehr, es war ein Gefühl. Und dieses Gefühl begann, die Welt zu erobern. Mit dem Erfolg von Chanel Nummer 5 hatte ich endgültig eine neue Stufe erreicht. Ich war nicht mehr nur Designerin. Ich war eine Marke. Mein Name stand für etwas, für Stil, für Eleganz, für eine neue Art zu leben. Und mit diesem Namen kam Macht. Ich bewegte mich in den höchsten Kreisen. Künstler, Aristokraten, Unternehmer. Ich kannte sie alle. Ich war Teil dieser Welt geworden, die früher unerreichbar schien. Doch ich passte mich nicht an. Ich blieb anders. Ich beobachtete weiterhin genau. Mode war für mich nie nur Kleidung. Sie war ein Spiegel der Gesellschaft. Und ich verstand, dass mein Einfluss weit über Stoffe und Schnitte hinausging. Frauen orientierten sich an dem, was ich entwarf. Sie übernahmen nicht nur meinen Stil, sie übernahmen eine Haltung, Unabhängigkeit, Klarheit, Selbstbewusstsein. Ich arbeitete ständig weiter. Neue Kollektionen, neue Ideen, neue Ansätze. Ich ruhte mich nicht aus. Erfolg war für mich kein Ziel, sondern ein Zustand, den man verteidigen musste. Doch mit dem Erfolg kamen auch Konflikte. Ich traf Entscheidungen, die nicht immer auf Zustimmung stießen, besonders beim Parfümgeschäft. Die Zusammenarbeit mit meinen Geschäftspartnern brachte Spannungen. Es ging um Kontrolle, um Anteile, um Geld. Und ich wollte immer die Kontrolle behalten. Ich kämpfte dafür. Ich war keine einfache Person. Ich war direkt, kompromisslos, manchmal hart. Aber genau das hatte mich dorthin gebracht, wo ich war. Ich hatte gelernt, dass man sich in dieser Welt nichts schenken lässt. Mein Einfluss wuchs weiter. Chanel war nicht mehr nur ein Name in Paris. Es wurde international. Frauen in verschiedenen Ländern begannen, meinen Stil zu tragen. Meine Ideen verbreiteten sich über Grenzen hinweg. Ich hatte etwas geschaffen, das größer war als ich selbst. Doch während ich auf dem Höhepunkt meiner Macht stand, begann sich die Welt zu verändern. Und ich wusste, Veränderungen bringen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Dann kam der Krieg. Und mit ihm veränderte sich alles. Als der Zweite Weltkrieg begann, stand nicht nur Europa in Flammen, auch mein Leben geriet aus dem Gleichgewicht. Paris, meine Stadt, wurde besetzt. Die Welt, die ich kannte, brach auseinander. Ich traf eine Entscheidung. Ich schloss meine Boutiquen. Für viele war das ein Schock. Chanel, das Symbol für Eleganz und Moderne, verschwand plötzlich aus dem öffentlichen Leben. Doch für mich war klar, in Zeiten wie diesen war kein Platz für Mode. Oder zumindest nicht für die Art von Mode, für die ich stand. Ich zog mich zurück. Doch ganz verschwand ich nicht. Ich blieb in Paris. Ich bewegte mich weiterhin in Kreisen, die Einfluss hatten. Und genau hier begann das, was später zu einem Schatten über meinem Namen werden sollte. Meine Beziehungen wurden zum Problem. Ich hatte Kontakte zu deutschen Offizieren. Einer von ihnen, Hans Günther von Dinklage, wurde zu einer zentralen Figur in meinem Leben während dieser Zeit. Für viele war das ein klarer Beweis. Ich hatte mich mit der falschen Seite eingelassen. War es Überzeugung? War es Kalkül? Oder war es einfach der Versuch zu überleben in einer Welt, die aus den Fugen geraten war? Die Antworten darauf sind nicht einfach. Ich selbst sprach nie offen darüber. Ich erklärte mich nicht. Ich rechtfertigte mich nicht. Vielleicht, weil ich wusste, dass jede Erklärung falsch verstanden werden konnte. Vielleicht auch, weil ich es nicht wollte. Nach dem Krieg wurde mein Name belastet. Vorwürfe der Kollaboration standen im Raum. Menschen, die mich zuvor bewundert hatten, sahen mich nun kritisch. Einige wandten sich ab. Mein Ruf war beschädigt. Ich verließ Frankreich. Es war kein triumphaler Aufbruch. Es war ein Rückzug. Ein leiser Abgang aus einer Welt, die sich gegen mich gewendet hatte. Ich ging in die Schweiz. Dort begann eine neue Phase meines Lebens. Ruhiger, entfernt, ohne den Glanz, den ich einst hatte. Doch tief in mir wusste ich, das war noch nicht das Ende. Die Schweiz war ruhig. Zu ruhig. Nach den Ereignissen des Krieges zog ich mich dorthin zurück. Weg von Paris, weg von den Blicken der Öffentlichkeit, weg von den Vorwürfen. Es war kein freiwilliger Rückzug im klassischen Sinne. Es war eher ein notwendiger Abstand. Mein Name war beschädigt. Die Welt hatte sich verändert und ich war nicht mehr die unangefochtene Ikone, die ich einmal gewesen war. Die Vorwürfe der Kollaboration standen im Raum und auch wenn ich nie offiziell verurteilt wurde, blieb ein Schatten über mir. In der Schweiz lebte ich zurückgezogen. Keine großen Auftritte, keine neuen Kollektionen, keine Bühne. Für jemanden wie mich war das ungewöhnlich. Ich war es gewohnt, im Zentrum zu stehen, Entscheidungen zu treffen, Trends zu setzen. Jetzt war ich Beobachterin meines eigenen Lebens. Doch ich hörte nicht auf zu denken. Ich verfolgte, was in der Modewelt geschah. Neue Designer traten auf, neue Ideen entstanden. Doch vieles von dem, was ich sah, überzeugte mich nicht. Es war wieder opulenter geworden, schwerer, komplizierter. Für mich ein Schritt zurück. Ich spürte, dass meine Zeit noch nicht vorbei war. Aber der Weg zurück war nicht einfach. Mein Ruf war angeschlagen, mein Einfluss geschwächt. Viele glaubten, ich hätte meinen Höhepunkt längst überschritten, dass ich nur noch eine Figur aus der Vergangenheit war. Ich ließ sie glauben, denn ich wusste, dass Timing alles ist und ich war nie jemand gewesen, der vorschnell handelt. Diese Jahre im Exil waren eine Phase der Ruhe, aber auch der Vorbereitung. Ich sammelte Kraft, Gedanken, Ideen. Ich analysierte, was sich verändert hatte und was gleich geblieben war. Ich war gefallen, aber ich war nicht verschwunden. Und irgendwo tief in mir wuchs eine Überzeugung. Ich würde zurückkommen. Viele hatten mich abgeschrieben, doch ich war noch nicht fertig. In den 1950er Jahren traf ich eine Entscheidung. Ich würde zurückkehren. Zurück nach Paris. Zurück in die Mode. Zurück dorthin, wo ich hingehörte. Es war ein Risiko. Die Welt hatte sich verändert. Neue Namen bestimmten die Szene. Besonders ein Stil dominierte. Opulent, feminin, eng geschnürt. Genau das, was ich Jahre zuvor bekämpft hatte. Für mich war klar, ich musste wieder das tun, was mich immer ausgezeichnet hatte. Ich musste dagegenhalten. Ich präsentierte meine neue Kollektion. Die Reaktionen waren zunächst hart. Kritiker waren skeptisch, teilweise sogar ablehnend. Viele hielten meine Entwürfe für überholt, für zu schlicht, für nicht mehr zeitgemäß. Doch ich kannte das schon. Auch früher hatte man mich unterschätzt. Auch früher hatte man gezweifelt. Und auch diesmal wusste ich, es braucht Zeit. Ich blieb konsequent. Meine Entwürfe waren weiterhin klar, funktional, elegant. Ich hielt an meiner Linie fest. Kein unnötiger Prunk, keine Rückkehr zu alten Zwängen. Stattdessen Freiheit, Beweglichkeit. Selbstbewusstsein. Langsam begann sich etwas zu drehen. Frauen griffen meine Ideen wieder auf. Besonders außerhalb Frankreichs fand ich dir schnell Zuspruch. In den Vereinigten Staaten wurde mein Stil gefeiert. Praktisch, modern, unabhängig. Genau das, was viele suchten. Mein Comeback war kein lauter Knall. Es war ein leiser, aber nachhaltiger Aufstieg. Ich hatte bewiesen, dass ich nicht nur Trends setzen konnte. Ich konnte auch zurückkommen, wenn andere mich längst abgeschrieben hatten. Und vielleicht war genau das meine größte Stärke. Nicht der Erfolg allein, sondern die Fähigkeit, nach einem Fall wieder aufzustehen. Ich bin Coco Chanel. Mein Weg begann im Jahr 1883 in Armut und er endete im Jahr 1971 in Paris. Dazwischen lag ein Leben, das alles war, nur nicht gewöhnlich. Ich habe die Mode verändert. Nicht durch Lautstärke, sondern durch Klarheit. Ich habe Frauen von Zwängen befreit, ihnen Bewegungsfreiheit gegeben, ihnen gezeigt, dass Eleganz nichts mit Überfluss zu tun hat. Weniger ist mehr. Dieser Gedanke wurde zu meinem Markenzeichen. Ich habe nicht nur Kleidung entworfen, ich habe eine Haltung geschaffen. Eine Art, sich zu zeigen, ohne sich zu verstecken. Eine Art, stark zu sein, ohne laut zu werden. Doch mein Leben war nicht frei von Schatten. Der Krieg, meine Entscheidungen, meine Beziehungen, all das hat Spuren hinterlassen. Mein Name wurde hinterfragt, kritisiert, diskutiert. Ich war nicht perfekt. Ich war nicht einfach. Aber ich war echt. Und ich war konsequent. Ich habe getan, was ich für richtig hielt. Ich habe meinen Weg gewählt, auch dann, wenn er unbequem war. Vielleicht ist genau das der Grund, warum man sich bis heute an mich erinnert. Nach meinem Tod blieb mein Name bestehen. Chanel wurde mehr als ein Unternehmen, mehr als eine Marke. Es wurde ein Symbol für Stil, für Selbstbewusstsein, für zeitlose Eleganz. Meine Ideen leben weiter. In jeder schlichten Linie, in jedem klaren Schnitt, in jedem Moment, in dem eine Frau sich für sich selbst entscheidet. Ich war nicht die Erste. Aber ich war anders. Und vielleicht ist das alles, was zählt. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du noch tiefer in Coco Chanels Welt eintauchen möchtest, findest du das passende Buch, den Film und ihren berühmtesten Duft direkt hier in den Shownotes.